Ihr Lieben, mir liegt was auf dem Herzen heute und das ist schon harter Tobak. Ach, das macht der Matthias ja sowieso immer, ich weiß, aber vielleicht nervt das manchmal auch schon, wenn da immer so harte Sachen kommen. Aber das, ich denke, das ist wichtig, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir uns mit den wichtigen und ernsten Dingen in der Bibel beschäftigen. Und zwar so ernsthaft beschäftigen, dass es unser Leben verändert. Denn das werden wir brauchen in der Zukunft. Ich möchte einen Bibelvers lesen, einen ganz kurzen und eigentlich auch einen sehr bekannten aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21. Im 1. Thessalonicher 5, 21 steht ein ganz kurzer Satz: Prüft alles, das Gute behaltet. Wir haben hier einen Befehl, den Gott uns durch den Paulus gibt, dass wir prüfen sollen. Und es gibt dann nicht nur in der Gemeinde den Verantwortlichen, den Pastoren und Ältesten oder Predigern. Das ist hier, bei Paulus ist ja manchmal so, manchmal macht er ellenlange Texte und im Griechischen sind das dann ellenlange Sätze, die kein Ende nehmen wollen, wo er sich so gedanklich, könnten wir das heute als Deutsche sagen, der dreht sich ja ständig im Kreis, er sagt ja immer wieder das Gleiche. Und ist das so kompliziert und verschachtelt noch und immer kommt noch ein neuer Gedanke und ein neuer Nebensatz dazu und im Griechischen ist es nicht mal ein Nebensatz, das ist immer noch derselbe Satz. Und dann macht er manchmal was ganz anderes, dann kommt es wie im Telegrammstil. Ein knallharter, kurzer Satz nach dem anderen. Hier ist so eine Stelle. Und dann sagt er mittendrin für alle gleich in der Gemeinde, für alle Gläubigen, prüft alles, das Gute behaltet. Und in Elberfelder steht aber noch, das Gute haltet fest. Müssen wir erstmal herausfinden, was ist denn das Gute? Das müssen wir erstmal anfangen zu prüfen. Aber wonach prüfen wir denn eigentlich? Was ist unser Maßstab? Ist wohl den Gläubigen, den es jetzt durch den Kopf schießt, ist doch klar, was der Maßstab ist. Hebräer Kapitel 4. Eine ganz bekannte Stelle. Hebräer Kapitel 4, Vers 13, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Also wir haben hier ein Wort von Gott bekommen, die Bibel bekommen, das nicht nur Wahrheit ist, sondern das ist obendrein auch noch lebendige Wahrheit. Und das Ding kann wirklich auseinandernehmen, haben wir hier gelesen. Da kannst du dann richtig prüfen, wenn wir uns danach richten. Und ich denke, ist klar, der, vor dem alle gerichtet werden, das ist der Herr Jesus, dem hat Gott alles Gericht übergeben. Der wird die Welt richten, der wird auch uns richten am Ende. Auch die Gläubigen werden gerichtet. Die kommen ja nicht einfach so in den Himmel. Die kommen in den Himmel, aber nicht einfach so. Die kommen noch zum Preisgericht. Aber auch hier schon fängt das an. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen. Da wird alles auseinandergebaut und alles auseinandergepflückt und untersucht, wie es sich verhält. Und dann die bekannte Stelle aus dem Psalm 119, 105. Die kennen wir bestimmt auswendig, nur nicht die Stellenangabe vielleicht. Das sind so lange Zahlen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn ich Klarheit brauche, wenn ich nicht verstehe, wie es sich verhält, was vor mir ist im Leben, oder wie ich Dinge beurteilen soll, also prüfen muss und herausfinden muss, ist das jetzt gut, ist das was Gutes, was ich behalten soll oder nicht, dann brauche ich Licht. Und dieses Licht ist das Wort Gottes. Und danach richten wir uns. Nicht nach Büchern von irgendwelchen anderen Menschen, die dann noch meinten, sie müssen noch gute Dinge, so lest gute Bücher, lest Biografien von anderen Gläubigen, die schon verstorben sind. Das ist alles wichtig, die brauchen wir manchmal. Da kommen wir später nochmal an einer Stelle drauf. Das ist alles wichtig, aber der Maßstab, an dem wir auch die prüfen sollen, ist die Bibel. Und da kommt eine meiner Lieblingsbibelstellen. Ist jetzt ein bisschen ironisch, aber das ist unser großes Vorbild, Apostelgeschichte 17. Da kommt Paulus gerade aus Thessalonich. Also das war ja das sind ja die Supergläubigen in der Bibel schlechthin. Also wenn es eine Gemeinde gab, die wirklich funktioniert hat, dann waren es die Gläubigen in Thessaloniki. Wenn man dann liest, wie Paulus ihn später in dem ersten Brief schreibt, was da abgegangen ist, als die Erweckung da losging und wie die Gemeinde gewachsen ist, wie das gegangen ist alles und wie die vor allem nicht nur zahlenmäßig gewachsen sind, sondern geistlich reifermäßig gewachsen sind, ist ja unglaublich, was da steht. Wenn ja manchmal die Senkrechtstarter im Glauben genannt. Und dann kommt hier in Apostelgeschichte Paulus gerade daher. Und dann lesen wir mal Apostelgeschichte 17, 10 und 11. Und da steht: Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in der Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich so verhalte. Jetzt muss ich mal überlegen, was die gemacht haben. Da kam Paulus, der Apostel, der hochkarätigste Gläubige in der Bibel und bringt ihnen das von Gott berufen und beauftragt das Evangelium. Die sagen, Paulus, pass mal auf. Wir gucken jetzt mal im Alten Testament nach, ob das überhaupt stimmt, was du uns erzählst. Gucken mal, in welcher Intensität die das gemacht haben. Die haben wirklich nachgeforscht. Jeden Tag nachgeforscht. Da ist unser einer manchmal in diesen Zeiten glücklich, wenn er es schafft, täglich seine Bibel zu lesen. Früher war das mal Standard, dass der Gläubige täglich seine Bibel gelesen hat. Die haben noch mehr gemacht, die haben noch nachgeforscht. Die haben den Paulus kontrolliert, ob der die Wahrheit sagt. So weit geht, ist das. Das ist das Vorbild, wenn es ums Prüfen geht. Wir müssen genau unsere Bibel kennen, ne? Und das ist nicht gleich Theologiestudium gemeint, sondern dass wir einfach als ganz normale Gläubige, die den Heiligen Geist haben, einfach unsere Bibel aufmerksam lesen. Und dann werden wir auch in die Lage kommen zu prüfen. Was sollen wir eigentlich prüfen? Lass uns mal aufschlagen. Lukas 12, Vers 56. So eine Stelle, wo Jesus zur Volksmenge spricht, zur breiten Masse, also zu allen, zu Juden, die ja das Alte Testament kannten, die Prophezeiungen über den Messias kannten und so weiter. Und jetzt sagt er ihnen in Vers 56, nachdem er ihnen gesagt hat, ihr guckt und seht, der Wind weht daher und der Himmel färbt sich so und so und dann wisst ihr, wie morgen das Wetter ist. Das könnt ihr gut beurteilen. So, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, auch gar nicht verkehrt, wenn man das kann. Und dann sagt er ihnen in 56 und macht ihnen einen Vorwurf, einen richtig derben Vorwurf. Er sagt zu ihnen, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Sagt ihr noch nicht mal, dass ihr es nicht können würdet. Sagt ihr, ihr tut es gar nicht. Ihr versucht es ja nicht mal. Ihr sucht nicht nach, was für eine Zeit haben wir. Dass der Messias kommt und wie er kommt. Da haben sie ihre eigenen Vorstellungen gehabt, das hat ihnen gereicht. Wie ist das bei uns denn? Können wir unsere Zeit beurteilen? In was für einer Zeit leben wir denn jetzt? Ich denke, wir leben heute in einer Zeit, also wenn es jetzt nicht merkst, dass wir am Ende der Zeiten sind, dann wird es gefährlich. Ist das manchmal ein bisschen... Das merkt man vielleicht an der Art und Weise, wie ich predige. Ich habe ja nicht mal eine Präsentation mit, ich habe nur so einen Zettel, da stehen so ein paar Sachen drauf. So, ich sagte das mal jemand nach der Altväterweise predigen. Ich höre mir gerne manchmal Predigten von den Alten an, wie die gepredigt haben, was die gesagt haben. Ich habe mir jetzt die Tage eine Predigt angehört von jemandem, der hat 1992 eine Predigt gehalten. Da hat er unter anderem gesagt, zu so einem Punkt über Endzeit und Matthäus 24, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Da sagt er 1992, wie schlimm soll es noch werden? Kann ja gar nicht mehr schlimmer werden. Und es ist schlimmer geworden. Wir haben Sachen per Gesetz beschlossen in unserem Land, die Gott verboten hat. Sie ganz normal, legal, amtlich bestätigt werden können. Und Gott hat es verboten. Er sagt, das habe ich so nicht vorgesehen bei der Schöpfung für euch. Damit zerstört ihr euch. Das ist nicht der Weg, den ihr gehen sollt als Menschen. Wenn wir mal bei diesem Kapitel bleiben in Matthäus 24. Wir wissen ja, ich denke, es ist bekannt, was da steht. Ich lese mal kurz rein, was da für Sachen drin stehen. Da sind die Gläubigen vor 20, vor 30 Jahren aufmerksam geworden. Jetzt lesen wir das mal mit dem Blick, was wir heute auf der Erde erleben. Lest mal ab Vers 6. Matthäus 24, ab 6. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Da haben die Alten vor 30 Jahren Alarm geschlagen. Was sind wir für heute für eine Zeit gelangt? In so einer Zeit leben wir, wo das alles und normal ist. Und dann lesen wir im Lukas zum Beispiel, Kapitel 21. Ich weiß, die Stelle habe ich schon mal hier gelesen, aber ich denke, die ist wichtig, dass man sie ruhig nochmal lesen kann. Lukas Kapitel 21. Ich lese mal von Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen, an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Und das Meer ist in der Bibel, das sind immer die Heidenvölker, die toben, da ist die Unruhe. Die haben wir mittlerweile vor der Haustür in Europa. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das sind Dinge, auf die wir uns immer verlassen konnten, gefühlsmäßig. Die immer sicher waren. Also eine warme Bude zu Hause haben, war immer normal für uns. Ob es diesen Winter so ist, wissen wir nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein, keine Ahnung. Werden wir sehen, was kommt. Aber es sind Dinge, wo du einfach siehst, die Menschen haben auch keine Ahnung mehr, was sie machen sollen. Und dann machen sie komische Regelungen, wo du manchmal denkst, Wo sind eure Fundamente für diese Entscheidung? Menschlich, naturwissenschaftlich. Worauf bauen wir auf? Die Menschen haben einfach keine Ahnung mehr. Die sind auch nicht mehr in der Lage, die ganzen Probleme, die wir auf der Welt haben, zu ordnen, anzugehen. Ich denke, der gläubige Bibelleser weiß klar, in Sprüche steht es, warum. Der Anfang der Weisheit, der überhaupt erstmal weise zu sein, bevor man Entscheidungen treffen kann, ist die Furcht Gottes. Ja, wenn man die über Bord wirft und alles, was Gott sagt, mit Füßen tretet, dann ist kein Wunder, dass man irgendwann nicht mehr klarkommt. In so einer Zeit leben wir, da sind wir angekommen, genau hier. Wohl uns, wenn wir Gott fürchten. Und dann lesen wir mal ein paar Verse weiter. Was machen wir denn jetzt in dieser Zeit? Das gehört ja zum Prüfen dazu, wenn wir erkannt haben, wir sind am Ende der Zeiten, in der es nicht mehr witzig ist. Und der Wohlstand, an den wir uns gewöhnt haben, langsam anfängt zu wackeln. Ja, was sollen wir denn dann machen? Vers 34, Lukas 21, Vers 34, habe ich auch schon gelesen, ich weiß. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Untrunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Da gibt der Jesus uns gleich die Anweisung, was sollen wir tun? Wachsam sein und beten. Und die Frage an uns, womit beschäftigen wir uns? Wie lebendig ist das Gebetsleben? Wie wichtig ist uns überhaupt noch das Beten? Oder ist es uns nur noch wichtig, wenn wir in Nöte kommen? Das ist wirklich schlimme Nöte. Oder ist uns das immer wichtig? Das würde dazugehören, oder das gehört dazu, wenn wir prüfen, in welcher Zeit wir leben, wenn wir die beurteilen wollen. Ganz kurz angegangen, diesen Punkt. Oder 2. Korinther 13. Jetzt wird es persönlicher. Jetzt ist nicht nur das, was in der Welt drumherum passiert. Jetzt wird es persönlich. 2. Korinther 13, 5 und 6. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Das sagt die Bibel ganz klar. Guck mal nach in dich rein und in dem, was du tust, wie du lebst, ob du echt bist, ob dein Glaube echt ist. Dann geht es nicht darum, dass man alles perfekt im Leben macht, sondern wie ist einfach deine Stellung vor Christus? Vertraust du ihm wirklich in dieser Welt? Oder sind uns selbstgemachte Sicherheiten viel wichtiger? Versicherungen, viel Erspartes oder solche Dinge? Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja mal Hebräer 11 durchgekaut, mühselig. Wie ist das in unserem Alltag jetzt? Sind wir bereit, Gott so zu vertrauen, wie die, wie sagt man, diese Glaubenshelden, ich würde mal sagen, diese erfolgreichen Versager im Alten Testament? Sind wir bereit, obwohl wir Menschen sind und Fehler, immer noch Fehler machen, uns immer noch versündigen und immer wieder zum Herrn kommen, Herr, vergib, ich stehe wieder auf, uns nächstes Mal nicht passieren soll. Und es ist trotzdem passiert. Wagen wir es trotzdem, Gott so zu vertrauen in letzter Konsequenz? Und nicht auf die irdischen Sicherheiten zu bauen, die wir haben. Natürlich musst du auch ein bisschen Sorge tragen. Der Herr sagt zum Beispiel, ne, wenn du deinem eigenen Haus nicht gut vorstehst, bist du schlimmer als ein Heide. Muss auch aufpassen. Ne? Wenn du eine Familie zum Beispiel hast, die muss versorgt sein. Musst du dich kümmern. Aber worauf verlassen wir uns? Wo sind wir wieder Landwirt, der Bauer, von dem Jesus erzählt, der eine große Ernte hat, alles aberntet, der muss sogar die alten kleinen Scheunen abbrechen, sich eine neue große Hightech-Scheune bauen und da sein ganzes Gut einlagern. Und dann sagt er zu sich, so Seele, jetzt kannst du ruhig sein, du hast so viel Weizen, du kannst das gut verkaufen, kannst Geld verdienen, kannst dich in der Not noch selber versorgen, super. Und dann kommt der Urteilsspruch Gottes und sagt, du Narr. Der sagt nicht, du Dummkopf, der sagt, du Narr. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das alles gehören? Hast du gar nichts von. So unsicher ist eigentlich unser Leben in dieser Welt. Eigentlich logisch, von diesem Befund her gibt es eigentlich nur eine Sache. Die Menschen Jesus voll und ganz vertrauen. Tun wir es? Werfen uns so in die Arme des Herrn Jesus, in seine Hände, dass er mit uns machen kann, was uns will, und wir sagen, mach's, vertrau dir. Ich habe Essen und Trinken zu Hause für die Familie, aber alles andere lege ich in deine Hand, kann ich nicht mehr machen. Oder versuche ich selber Sicherheiten aufzubauen. Es gibt so eine wunderbare Geschichte im Matthäus-Evangelium, gibt es auch in den anderen, in Matthäus Kapitel 8. Das ist eigentlich eine sehr peinliche Geschichte. Es steht nämlich in Matthäus 8, ich lese das mal vor, ab 23. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Super, dem Herrn Jesus nachfolgen. Alles richtig gemacht bis hier. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Jesus schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Was wäre das Richtige, was die Jünger in dem Moment tun, wo der Sturm losbricht? Und sie überlegen, die sind auf ihrem, das ist jetzt kein Paddelboot, das ist schon größer, das war ein Fischerboot. Und jetzt sind die da auf diesem Boot und da gehen die Wellen drüber, da kommt das Wasser rein. Also, und das waren ja teilweise echt Fischer, die waren vom Fach, die kannten diesen See. Die wussten, wann es schlimm ist und wann es auch auszuhalten geht. Und jetzt sind die in dieser Situation, wo die beurteilen, die Situation ist gefährlich, hier geht es um Leben und Tod. Was wäre das Richtige zu tun in dieser Situation? Auch schlafen. Wenn der Herr Jesus cool bleibt, bleiben wir auch cool. Dann drehen wir nicht durch. Dann vertrauen wir ihm. Das ist das Vertrauen, das er fordert. So weit soll das gehen. Es wird dann, wenn es wirklich gefährlich wird, sagen: Herr Jesus, du regelst das. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt vom Archibald Glover, China-Inland-Missionar. Ist auf der Flucht vor so einer eine Bewegung in China, die alles rausschmeißen wollten, was aus dem Westen ist, mit Gewalt. Und die werfen dann sogar Steine auf den Archibald mit. Der ist mit Familie unterwegs, zwei kleine Kinder, Frau ist hochschwanger. Sie wollten eigentlich aus dem Dorf, wo sie gearbeitet haben, in eine größere Stadt wegen der Geburt. Dann werden sie da von denen gejagt. Und die werfen Steine und dann sagt der Archibald Glover zu seinem Sohn: Mach dir nichts draus, Gott ist dabei. Gott ist bei uns. Unglaublich, aber so sollen wir Gott vertrauen. Es geht, das sind ja Menschen, die es gemacht haben. Wisst ihr, das sind ja keine Überengel oder so, die aus einer anderen Dimension da ankommen und die in unsere Zeit kommen und das machen. Das sind ja Menschen wie du und ich. Wenn dann Abraham alles verlässt und in ein anderes Land zieht und Gott sagt ihm nur: Ich werde es dir zeigen, der hat ja keine Ahnung gehabt, wo er hin sollte erstmal. Ist erst nach Haran gezogen zu seinem Papa. Der musste erstmal sterben, damit er wieder weitergeht. Aber dann war der immer wieder so mutig. Dann ist er gegangen. Er wusste gar nicht, wo er hinkommt. Und das war ja kein Superheld. Ne? Der hat Fehler gemacht. Und was für Fehler. Der hat Gott mal misstraut, wollte danach helfen mit seiner Magd, dass er endlich einen Sohn bekommt. Und dann ging das Elend los, weil er selber nachhelfen wollte. Aber selbst dieser Mann konnte Gott letzten Endes so vertrauen, dass Gott ihm im hohen Alter noch einen Sohn schenken konnte. Oder Mose, der unter Lebensgefahr gesagt hat: Ich bekenne mich zu meinem Volk, zum Volk Israel, zum auserwählten Volk. So konnte Gott vertrauen. Als er fliehen musste, da hat er sogar noch den Mut besessen, wieder zurückzukommen. So haben die Gott vertraut, diese hochkarätigen Versager im Alten Testament. Dann können wir das auch. Dann müssen wir uns nur dieses Wagnis eingehen. Ich fand das mal so interessant. Manchmal sagen ja unsere katholischen Freunde, manchmal ganz selten, aber manchmal sagen sie wirklich gute Sachen. Das war irgendwie so ein Adventssingen von der Domsingschule in Münster im Dom. Und dann sagte da irgendein Geistlicher von denen einen Satz. Ich habe mir auch nur den gemerkt, weil der sinnvoll war. Er sagte: Christen wagen es zu hoffen, dass es ein ewiges Leben gibt. Und da hat er recht, es ist ein Wagnis. Du siehst es nämlich nicht. Sich an den halten, den man nicht sieht, als würde man ihn sehen, Hebräer 11. Du kannst es menschlich nicht beweisen. Du musst dann ihm vertrauen. Und dann natürlich gibt der Heilige Geist Zeugnis, dass du vertrauen kannst, ganz tief im Herzen. Das kann dann auch kein Gefühl und keine Umstände können das kaputt machen. Das ist der Glaube, den Gott fordert, den er von uns erwartet. Und dann geht es gleich weiter, Galater 6, Vers 4, einen Schritt weiter zu gehen. Nicht jetzt haltungsmäßig innerlich, jetzt geht es nach draußen. Galater 6, Vers 4. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Also was sollen wir prüfen? Das, was wir tatsächlich tun. Jetzt mal bei jemandem gehört, ein Prediger sagte der, kannst du ganz einfach gucken, wie dein Werk ist. Guck an, was dein Körper macht. Wo geht der hin? Was machen deine Hände? Was machen deine Augen? Was redet der Mund? Das ist dein Werk. Können wir genau beurteilen, wer was Überhand hat bei uns. Der Geist oder das Fleisch, um es biblischen Vokabular zu sagen. Unsere alte Natur oder die neue Natur, die wir bekommen haben durch den Heiligen Geist. Was nähren wir? Das sehen wir ganz einfach dann, wenn wir unseren Alltag gucken. Aber ehrlich, das ist immer der Moment, wo du eigentlich rote Ohren bekommen musst. Also ich zumindest. Aber das fordert die Bibel, das sollen wir prüfen. Es gibt so einen Ausdruck in der Welt, der heißt Selbstreflexion. Das sollte bei uns Gläubigen der Standard sein. Das ist ein Grundsatz, den wir prüfen sollen bei uns. Was tun wir eigentlich? Und dann kommt Jakobus 2. Nicht nur Hörer sein des Wortes, also nicht nur heute, wir sitzen hier heute, alle hören die Predigt an, gequält oder freudig, wie auch immer. Aber was passiert dann, wenn die Predigt zu Ende ist, wenn der Gottesdienst zu Ende ist? Oder wenn, sagen wir mal, der zweite Teil da hinten beim Kaffee weitergeht, was reden wir dann? Was machen wir zu Hause? Was ist unsere Freizeit? Bist du ehrlich, die gehört mir. Da hat Gott ja nicht reinzureden. Ich meine, ich fahre ja dahin, wo ich will in meiner Freizeit. Da fängt es an. Nicht, dass man Freizeit haben soll, nicht ausruhen soll oder mal was mit der Familie unternehmen soll. Das ist alles richtig, alles am Platz, aber bitte am Platz. In Christus. Jetzt nicht, sagt das mal jemand, er wird seine Frau verwarnen, wenn sie anfangen würde, ihm zu sagen, du, ich habe darüber gebetet, ob ich heute Mittag Schnitzel oder Suppe machen soll. Das sollen wir natürlich nicht machen, da sollen wir ganz normal menschlich dran gehen. Aber entspricht unser Werk dem, was wir reden oder was wir uns hier anhören? Da kommen wir eigentlich zu dieser berühmten Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Ich denke, es gab selten so viel Ironie in der Weltgeschichte wie in dieser Situation, in diesem Moment, wo Pilatus vor Jesus, dem Sohn Gottes, steht und fragt, was ist Wahrheit? Er hat die Sache nicht verstanden, weil es um keine Sache geht, sondern um eine Person. Und Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Er ist Wahrheit. Warum ist er Wahrheit? Weil er das Gute vom Vater gesagt hat und getan hat. Das ist Wahrheit. Wahrheit ist nicht nur das, was wir sagen. Wahrheit ist wahrhaftig oder wahre Christen sind wir dann, wenn wir das tun, was wir sagen. Prüfen wir unser Werk. Spricht das dem? Epheser 5, Vers 10. Es steht, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was gefällt ihm? Was gefällt ihm wirklich? Nicht nur das, was ich denke, was ihm gefallen müsste. Oder vielleicht bin ich auch von etwas vollkommen überzeugt, dass das Gott gefällt, aber prüfen wir das mal anhand unseres Maßstabes hier, prüfen wir das mal nach. Stimmt das überhaupt, dass das Gott gefällt? Immer wieder beim Herrn Jesus eigentlich. Ne? Als er getauft wurde, zum Beispiel in Markus 1, Vers 11, kommt die Stimme vom Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also es geht als erstes nicht um Sachen oder um Dinge, sondern um eine ganz bestimmte Person. Die Frage ist, sind wir in dieser Person? Hier ist der Maßstab von Wohlgefälligkeit. Und da kommen wir wieder zurück zu einem anderen Punkt, da haben wir eben schon Hebräer 11, Vers 6 steht, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben. Also biblisch glauben, nicht deutsch glauben, ich halte was für wahr, sondern ich vertraue wirklich in letzter Konsequenz. Ohne Vertrauen, ohne Glauben, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Oder Römer 12, Vers 1 Schlagen wir das mal auf. Das ist auch so eine ganz wichtige Bibelstelle. Und es steht ja, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also was will Gott? Wenn man sich wirklich rückhaltlos hingibt. Die Bibel übersetzt hier das Wort, das da steht, das werden unsere griechisch sprechenden Brüder vielleicht noch besser wissen als ich, heißt nicht einfach nur opfern, sondern es heißt ein Schlachtopfer. Das war im alten Bund ein echt blutiges Opfer. Da wurde ein Tier wirklich geschlachtet. Das war tot am Ende. Und so intensiv fordert Gott Hingabe, wirklich auf den Altar legen. Und wirklich sagen, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Das ist die Hingabe, die er fordert von uns. Oder Hebräer 12, 28. Ich weiß, ich nerve wahrscheinlich schon wieder mit den ganzen Bibelstellen. Aber wenn wir mal beim Thema bleiben, dann könnt ihr das prüfen, was ich erzähle. Dann könnt ihr mich gleich prüfen, was ich hier erzähle. Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Kennt ihr das, wenn man sagt, wir haben das Privileg, Gott zu dienen? Dann sage ich immer, gut, das ist die eine Seite der Medaille, aber die zweite Seite der Medaille ist, wir müssen es tun. Er fordert es. Und hier schreibt er nochmal, wie das gehen soll. Das ist nicht nur auf einer Seite mit Freuden, auf der anderen Seite mit Scheu und Ehrfurcht. Scheu und Ehrfurcht. Wir müssen uns mal klar machen, dass wenn wir Gott dienen, wenn ich hier hochkomme, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich hier erzähle. Weil ich den fürchte, der mich richten wird dafür, was ich hier sage. Oder wenn ich Musik mache oder wenn ich mit meinem Bruder oder Schwester im Herrn mich unterhalte, oder einen anderen Dienst tue. Mit dieser Ehrfurcht und dieser Scheu vor Gott. Gott ist doch nicht mein Kumpel. Das ist manchmal wie auf Arbeit. Vom Chef haben wir Respekt. Wenn wir wenigstens mal den gleichen Respekt vor Gott haben würden, das wäre ja schon ein Anfang. Den sollen wir aufbringen. Auch unsere Aufgabe, die wir von ihm her haben in der Gemeinde, welche Aufgabe das auch immer ist, ne? Und wenn es die Stühle zurechtrücken ist, wenn der Herr dir das auf Herz gelegt hat, dann tun wir es mit Ehrfurcht, mit Ernst. Dann wollen wir es genau nehmen und gut machen. Kolosser 3, Vers 20. Ja, ich weiß, eine der bekanntesten Bibelstellen wieder. Kolosser 3, Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ich werde jetzt keine Sorge, ich sage nichts über Kindererziehung. Unsere älteste Tochter ist erst 3, ich habe da nichts zu melden. Da können wir in 20 Jahren nochmal drüber sprechen, aber heute nicht. Aber was er hier an und für sich sagt, Kinder sollen den Eltern gehorsam sein. Und das ist etwas, dieses Wort Gehorsam, sind wir mal ehrlich, das ist so altbacken heute in der Gesellschaft, das will ja keiner mehr hören. Und der Paulus sagt ja nicht nur, seid so ein bisschen gehorsam, ihr lieben Kinder, euren Eltern. Er sagt, seid den gehorsam in allem. Sogar Jesus war seiner Mutter und seinem Ziehvater Josef untertan. Er hat sich ihnen unterordnet. Können wir sagen, der hat es doch gar nicht nötig gehabt. Der war doch der Sohn Gottes. Die hätten sich doch ihm unterordnen müssen. Ja, später hat er das von seiner Mutter ja auch gefordert auf der Hochzeit zu Kana. Die sagt zu ihm, du musst ihnen hier mal helfen, die haben keinen Wein mehr. Dann sagt er zu seiner Mutter, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Toller Sohn. Aber dann war der Moment da, wo sie sich ihm unterordnen musste, weil er ist zwar ihr irdischer, leiblicher Sohn, aber er ist der Sohn Gottes, er ist auch ihr Herr. Ja? Aber vorher hat er sich seinen Eltern untergeordnet. Ich denke, das ist was Wichtiges, auch das wahrscheinlich auch wir Eltern uns merken sollten in der Erziehung, aber da mache ich jetzt Schluss bei diesem Punkt. Und dann noch eine Stelle, Hebräer 13, Vers 16. wo wir eben beim Opfer waren, beim Schlachtopfer im Römer 12,1. Hier in Hebräer 13 steht, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also Gutes tun, dem anderen helfen, an unseren, das ist ja wirklich jetzt so praktische Hilfe mitzuteilen, also an unseren Gütern teilhaben lassen, den anderen, der es nötig hat. Das ist vor Gott wohlgefällig. So ein Opfer, wenn man so opfert, weil jemand in Not ist und ihm was abgibt, das ist Gott wohlgefällig. Wie bei Jakobus. Jakobus ist, das ist jetzt ja kaum ein so praktischer Brief, wie der, den Jakobus geschrieben hat. Dann sagt er, Leute, was hilft es einfach, eigentlich, wenn ihr da einen seht, der hat nichts Gescheites anzuziehen, der läuft in Lumpen rum, der hat Hunger, weil er nichts zu essen hat, er hat kein Geld. Und dann sagt ihr ihm, ja, geh mal hin, besorg dir mal was zu essen, zieh dich mal warm an, aber lass mich bitte damit in Ruhe. Das ist doch Unsinn, wenn ihr denen sowas sagt. Das hilft weder ihm, noch habt ihr euren Glauben bewiesen mit Werken. Aber wenn wir hingehen und ihm helfen, oder wenn wir es in der Gemeinde sehen, dass einer wirklich Not hat, dann gehen wir hin und helfen. Dann warten wir nicht, bis uns jemand sagt, dass wir das tun müssen. Das ist Gott, bei Gott wohlgefällig. Und dann gehen wir mal zurück zum Römer 12 und lesen mal den nächsten Vers da. Also Hingabe, Opfer, Schlachtopfer, das ist Gott wohlgefällig. Und dann geht es da gleich weiter mit dem Prüfen an der Stelle. Dann sagt er in Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist immer ganz als erstes, was hier steht. Nicht der Welt anpassen, dem Zeitgeist, so wie die Welt heute läuft. Es ist ja, wer in dieser Welt ein bisschen angekommen ist oder mal studiert hat, der weiß, was super angesehen ist, wenn du so auf der Zeit schwimmst. So am Puls der Zeit bist, die besten und neumodischsten Einstellungen vertrittst, die heute in sind, so dann bist du jemand. Jetzt kommt Paulus, sagt uns genau das Gegenteil, macht das nicht mit. Genau das nicht mitmachen. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Das ist ein Befehl zu etwas Passiven an dieser Stelle. Soll es lassen, dass er uns verwandelt, das geschieht durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, dass durch die Erneuerung eures Sinnes, unserer Art zu denken, wie wir denken, was für eine Einstellung wir in der Tiefe haben. Müssen wir wieder Bibel lesen, führt gar nichts drumherum. Müssen wir am Sonntag hier hinkommen und uns die Predigt anhören, ob uns der Typ da vorne gefällt oder nicht, aber das ist wichtig dafür. Damit wir prüfen können, das, was wir tun sollen, das wir alle tun sollen, Befehl Jesu Christi, prüft, was der Wille Gottes ist. Geschwister, ich weiß nicht, wie ihr so aufgewachsen seid, alle. Ich weiß, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Wenn du gesagt hast, den Willen Gottes prüfen, ging es vornehmlich um eine einzige Sache. Wen heirate ich? Erstmal vollkommen eine Nebensache. Lass mich mal ein Beispiel vorlesen. Wenn ihr wollt, schlagt das mit auf. Ich bin jetzt aber ganz schnell dabei. Ich lese, wenn ich es aufgeschlagen habe. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da steht Folgendes. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Das ist der Wille Gottes. Heiligung. Unterpunkt. Ich sage es mal deutlich, kein Sex außerhalb der Ehe. Davon geht die Bibel aus. Wird ja jeder Philologe sagen, so ist das auch im Grundtext gemeint. Das ist Punkt 1. Das will Gott. Da geht es noch nicht mal ums Heiraten. Da geht es erstmal um meine persönliche Haltung, mein praktisches Leben. Heiligung, Punkt 1, keine Unzucht. Oder Kapitel 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Kommt, sind wir ehrlich, das ist unsere Krankheit. Eine Frage, wie sehr bewegt dich das noch? Wie dankbar macht dich das, wenn du am ersten Sonntag hier hinkommst und du siehst diesen Tisch, wo Brot und Wein draufsteht? Ist dann mein Herz voll Dankbarkeit? Oder ist das Routineübung, religiöse Übung geworden, hier hinzukommen zum Abendmahl? Das ist der Wille Gottes zum Beispiel. Es gibt noch andere Stellen, die lassen wir jetzt mal weg. Das ist, sind wir morgen noch dabei. Ich denke, ihr seid irgendwann auch froh, wenn ich still bin. Und dann denke ich vielleicht, was hier noch wichtig ist zu sagen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Persönliche Führung, Ehe oder sowas. Hast du daneben gehauen, hast nicht den Willen Gottes getan. Dann ist das keine Falle hier. Sondern ich denke, es geht hier immer wieder um das, was hier vorsteht, immer um das, was davor steht. Immer wieder neu. Immer wieder neu justieren. Immer wieder neu ausrichten lassen. Und immer wieder von vorne den Willen Gottes vom neuen Nullpunkt tun. Der Wille Gottes ist keine Falle. Wenn du einmal daneben liegst, hast du Pech gehabt. Das ist bei Gott nicht so. Du kannst immer, wenn wir aufrichtig Buße tun, immer von vorne anfangen. Ich denke, eine ganz wichtige Sache noch, 1. Korinther 16, Vers 3, das ist so ein bisschen versteckt in diesem Vers. Ich denke, das ist ganz wichtig für Gemeindeleben. Jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommen wir zusammen in der Gemeinde hier. 1. Korinther 16, Vers 3. Da steht, also da geht es so ein bisschen um, hat ja der Paulus die Korinther aufgerufen, die sollen Geld zusammentragen, weil die Geschwister in Jerusalem Not haben. Und dann sagt er hier, wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Hier brauchst du Leute, denen du vertrauen kannst. Geben denen einen Haufen Geld mit. Und Geld verführt uns Menschen einfach. Vielleicht ein paar wenige nicht, aber in der Regel viel Geld verführt, kann uns verführen. Verführungspotenzial. Jetzt sagt ihr mir zu den Korinthern, wo er die ganze Zeit ermahnen musste, aber zu denen sagt er, und ihr sagt mir jetzt, ihr werdet dann Leute suchen, die ihr für geeignet erachtet. Sie mussten prüfen, wen können wir für die mit diesem Dienst betrauen? Wer ist geeignet dafür? Für den Dienst? Da müssen wir uns auch in der Gemeinde untereinander ehrlich prüfen, nicht hinterhältig, nicht, ich finde bestimmt was, damit der nicht mehr, nein, darum geht's nicht, sondern ist er wirklich geeignet, will Gott, dass er diesen Dienst tut, hat er ihn befähigt dazu? Bin ich selbst befähigt für diesen Dienst, den ich noch ausübe? Ja, natürlich kann man mal ausprobieren was, das ist ja gar nicht falsch, musst du ja manchmal, um das richtig prüfen zu können. Ja, aber da müssen wir auch mal ehrlich sein und sagen, ja, der oder die Aufgabe ist nicht geeignet. Nicht von Gott befähigt, einen Dienst zu tun. Da müssen wir genau gucken. Zum Beispiel Diakone. Kannst du ja nicht irgendjemand zum Diakon machen. Da sagt Paulus ganz klar zum Timotheus im ersten Brief, Diakone musst du vorher erproben. Die sind erstmal Probediakone. Die haben eine Probezeit. Wie wir das von der Arbeitswelt her kennen. So 3 bis 6 Monate oder was. Meistens steht ja so 6 Monate drin. Das kenne ich so aus der Pflege. Ja, da kannst du jeden Moment gekündigt werden, wenn du Fehler machst, gravierende Fehler. Das ist in der Gemeinde eigentlich genauso. Du musst gucken, wir müssen gucken untereinander, wer ist geeignet für welchen Dienst. Das müssen wir wirklich prüfen, da musst du beten drüber. Und ich, das ist auch persönlich, aber wir miteinander. Und dann 2. Korinther 8. Und das ist jetzt ein bisschen was anderes, das wir hier haben. Hier nimmt das Ganze eine neue Facette an. 2. Korinther 8, Vers 8. Und da steht, ich sage das nicht, was vorher war mit Geld spenden, ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Liebe. Prüfen wir mal unsere Liebe, und dann braucht man wieder andere Gläubige, die brennen für den Herrn oder gebrannt haben. Das sind ja immer die besten Vorbilder, das sind die schon tot sind. Hebräer 13. Den Wandel seht an. Die schon tot sind. Und hier sagt er, um eure Liebe zu erproben. Ich denke, wir kennen das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und der Herr ist ja nicht jemand, der einfach nur einen vor den Kopf schlägt. Er erzählt den Ephesern erstmal alles, was sie richtig gemacht haben. Das ist eine ganze Menge. Also wenn wir die Hälfte machen würden von dem, was da steht, dann wären wir schon ziemlich gut, glaube ich, hier in Coesfeld. Und dann sagt er ihnen, aber ich habe was gegen dich. Und das ist keine Kleinigkeit. Sag, du hast erst Liebe verlassen. Du hast so gebrannt am Anfang. Da meine ich nicht, dass man in der Anfangsphase seines Glaubens komische Dinge macht. Weißt du, das ist so, wie wenn man sich frisch verliebt. Ne? Da macht man komische Dinge. Die machst du, wenn du glücklich verheiratet bist, nach 20 oder, ist ja nicht mein, sagen wir mal 7 Jahre Ehe, das passt für mich dann besser, die machst du dann nicht mehr, weil du dann gereift bist in der Liebe. Das ist nicht gemeint. Sondern wirklich dieses für eine Sache brennen. Das kann auch heranreifen, das kann auch in eine Ruhe kommen, natürlich. Aber da ist immer noch ein Feuer hinter, da ist immer noch eine Kraft, die zieht. Ne? Da ist Liebe. Und dann sagt er zu den Ephesern, die habt ihr verlassen. Seid total kalt in dem, was ihr tut. Das ist die Gemeinde, zu der Paulus vorher einen Brief schreibt, Epheser 3, schlagen wir das mal auf. Epheser 3, er betet was für diese Christen in Ephesus. Er betet nämlich in Vers 19, wir sollen mit allen Heiligen, Vers 18, das lese ich mal, dass sie befähigt werden, sind mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Gebet von Paulus für die Epheser. Das schreibt er ihnen sogar. Das ist manchmal interessant, andere Übersetzungen zu lesen. Und ist interessant, wie Luther damals, also nicht die Revidierung von 1912 und die späteren, und es gibt dann eine von 2017, sondern Luther selber damals, was hat er übersetzt? Finde ich ganz interessant. Er hat eigentlich schlecht übersetzt, aber er hat was in diese Übersetzung, das ist ja gar keine richtige Übersetzung, was Luther gemacht hat. Er hätte selber gesagt, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Man muss gucken, wie reden die? Und das war das Anliegen damals für ihn. Und dann übersetzt er oder schreibt er diesen Text so, dass sie auch erkennen sollen, dass Christum liebhaben viel besser ist, denn alles Wissen. Es gab mal eine große christliche Konferenz und dann sollten da Brüder, Prediger eine Verführung nach der anderen abarbeiten an der Bibel, warum das falsch ist, warum das gefährlich ist und so weiter. Die fühlten sich dann alle richtig gut danach und gestärkt. Ja, wir haben es so richtig erkannt. Dann kam der alte Manfred Paul, den Namen kennen vielleicht einige, kam dann nach vorne, der hat die Konferenz geleitet, stellt sich vorne hin und sagt, Brüder, haben wir Jesus lieb? Bei allem Guten und super Theologischen, was wir vielleicht haben, und super Erkenntnisse und Sachen, die richtig gut strukturiert sind in der Gemeinde, haben wir Jesus lieb? Und wenn wir Jesus lieb haben, haben wir unsere Geschwister lieb? Die auch nerven können. Aber haben wir dir lieb? Zu den Kolossern schreibt Paulus, dass ihr ertragt einander. Das ist manchmal so. Wisst ihr, wir sind ja nicht gemein. Heißt ja nicht einfach so nach dem Motto, ja, wir haben uns alle lieb, hier ist alles super, wir verstehen uns alle toll. Ich glaube, wenn das passiert, wenn wir uns alle toll verstehen, dann sind wir alle lieblos. Denn erst dann, wenn wir einander lieben, dann reiben wir uns erstmal, dann ist überhaupt erstmal Möglichkeit, sich am anderen zu reiben. Weil der dann vielleicht Dinge sagt, die uns wehtun. Oder Dinge sagt, die bei uns falsch laufen. Ja, prüft alles, ne? Dann kommt jemand zu uns und sagt, du, ich hab dir dazugehört in deiner Predigt, da hast du so. Lieben wir unsere Geschwister und lieben wir den Herrn Jesus. Das sollen wir prüfen. Und dann eine ganz bekannte Bibelstelle und wir lesen die mal extra heute. Ich lese sie euch mal. Die hören wir so oft. Ich denke, der eine oder andere weiß jetzt genau, um welche Stelle es geht. Es geht um 1. Korinther 11, Vers 28. Die wir jeden Monat hier hören. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Wisst ihr, Abendmahl ist eine ganz besondere Sache. Deswegen das Beispiel eben, wenn wir hier hinkommen am ersten Sonntag im Monat, wir sehen diesen Tisch, was macht das mit uns? Dankbarkeit. Aber prüfen wir uns dann mal ehrlich, wie ich lebe. Das Mahl des Herrn, das ist ein Dankbarkeitsmahl, ein Gedächtnismahl, ein Verkündigungsmahl. Ich verkündige, wenn ich aufstehe zum Abendmahl nehmen, dass ich es nötig hatte, dass einer für mich stirbt. Denn wenn ich sterbe, dann komme ich in die Hölle. Dann habe ich nichts mehr. Dann habe ich für meine Schuld bezahlt und lande in der Hölle. Dann habe ich nichts mehr. Aber wenn Jesus kommt, für uns stirbt, für jeden von uns, nicht nur für einen, für alle, und er ist sündlos, er besiegt den Tod, dann hat jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, dass dieses Opfer reicht, dass seine Auferstehung wird, dann hat er, nachdem er leiblich tot ist, eine Hoffnung auf ein ewiges Leben, eine Zuversicht auf ein ewiges Leben. Da kann man sich drauf verlassen. Aber das Mahl des Herrn ist auch ein Prüfungsmahl, in dem ich mich prüfe. Und wie prüft man sich, wenn man zum Mahl, zum Tisch des Herrn kommt? Da wurde jemand geopfert. Das ist ein Altar. Wir haben keinen Altar hier vorne stehen, wie das die Kirchen haben. Aber in dem Moment haben wir symbolisch einen Altar, dem der Jesus geopfert wurde. Und da lesen wir mal Matthäus 5, berühmte Stelle aus der Bergpredigt. Da sagt der Herr Jesus, das ab 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Da geht es weiter mit dem, aber bleiben wir mal hier stehen. Ist bei uns immer alles perfekt? Wisst ihr, das ist Mut. Das ist Mut. Wenn man vorm Mahl ist und dir fällt ein, mit meiner Frau habe ich aber noch einen Streit. Das haben wir noch nicht ausgesöhnt. Oder mit den anderen Geschwistern in der Gemeinde, dem und Dienstkreis, da sind wir uns noch nicht grün. Dann wäre es eigentlich richtig, sitzen zu bleiben. Aber sind wir ehrlich, da schämen wir uns. Können wir unser Gesicht verlieren. Oh, der da vorne immer predigt, der kann auf einmal das Abendmahl nicht nehmen. Was ist denn da los? Aber das wäre richtig. Das wäre ehrlich. Das andere ist Heuchelei. So ernst ist das Prüfen und so wichtig ist es. Das ist ja kein Randthema in der Bibel. Das ist so wichtig. Und dann erinnern wir uns, was ist in Korinth passiert. Apostelzeit, Zeit der Zeichen und Wunder und Kraftwirkung. Da können wir vieles lernen und froh sein, dass wir es heute nicht mehr so haben. Aber da gab es Tote deswegen. Deswegen sind viele entschlafen. Da hat Gott einen oder anderen sterben lassen, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet hat. Weil er dachte, oh, ist doch egal, ich nehme es einfach. Trotzdem passiert ja nichts. So ernst ist es Gott, dass wir uns vor dem Halt prüfen, auch wenn heute keiner mehr stirbt deswegen. Oder viel weniger oder unauffälliger, wie auch immer. Aber so erleben wir das ja nicht mehr, wie es in der Apostelzeit war, wo ein Zeichen und ein Wunder nach dem anderen geschehen ist. Aber da lernen wir, wie ernst das ist, dass wir uns vor dem Halt prüfen, dass wir es ernst nehmen und dann vielleicht doch lieber am nächsten Mal sagen, ah, das ist noch nicht geklärt, da bleibe ich doch lieber sitzen. Kommt meistens immer noch ein erster Sonntag. Ja, dann müssen wir es beruhigen können. Da können wir dann das Mahl hoffentlich nehmen. Und dann noch eine ganz wichtige Sache. Der letzte Punkt zum Prüfen, den ich auf dem Zettel habe. 1. Johannes 4. Und es ist wieder zu bemerken hier, dass es kein Spezialauftrag für Älteste oder Theologen oder so etwas. Es ist wieder einfach ein allgemeiner Auftrag. Und ich denke, Johannes hat es nicht vergessen, hier irgendwie Älteste oder so zu erwähnen. Und Gott ist es nicht passiert, dass das über die Jahrhunderte verloren gegangen ist, dass wir das heute noch zuverlässig lesen können. Hier steht in 1. Johannes 4, Abvers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Prüft die Geister. Was wird da vorne erzählt? Natürlich ist jeder, der hier auf die Kanzel geht, vor Gott verpflichtet, das ist Jakobus 3, glaube ich, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, weil sie ein schwereres Urteil empfangen werden. Mir ist klar, was ich hier vorne erzähle, das wird ganz besonders bei Gott im Preisgericht gewichtet. Geht es auf Goldwaage. Aber er sagt, jeder von uns soll die Geister prüfen. Was erzählen die uns da vorne? Nicht nur, wenn ein Besucher kommt, auch wenn Brüder hier aus unseren Reihen, nicht um denen böse zu sein, sondern weil uns das wichtig ist, dass wir die richtige Lehre haben, dass der richtige Geist hier weht, um mal in dem Bild zu bleiben, dass der Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Ja. Welcher Geist weht in unserer Gemeinde? Und welcher Geist will hier noch so reinwehen? Ist das derselbe? Ist das der Heilige Geist? Der Geist, den Jesus Christus uns gesandt hat? Bekennt er, und hier kommen wir eigentlich zu einem Kern, dass Jesus Christus als Mensch auf die Erde gekommen ist, und zwar so sehr als Mensch gekommen ist, dass eine Jungfrau schwanger wurde, dass er einen Körper hatte, der in diesem Leib gewachsen ist, auf die Welt gekommen ist. Dass er äußerlich erfunden wurde, wie wir da jetzt ein Röntgen können, oder jetzt ein CT oder ein MRT stecken können, diesen Jesus von Nazareth nicht gesehen, der ist wirklich Mensch, ein Körper wie wir. Der funktioniert wie wir, dieser Körper. Damit er für uns sterben kann. Dafür war das wichtig. So viel zum Thema Dienst genau nehmen. Gott hat es sehr genau genommen, als er uns retten wollte. Ihm war die Errettung so wichtig, als sie sauber, wasserdicht abgeschlossen. Dass sie perfekt für jeden gilt. Ist das der Geist, der weht? Ist das der Geist, der weht in den Büchern, die wir lesen oder in den YouTube-Videos, die wir uns angucken, wenn wir uns da diese christlichen Videos angucken oder andere Predigten anhören? Ist das der Geist, der da weht? Was ist der Geist Jesu? Er bekennt Jesus als Mensch. Und dann denken wir an Johannes 16, ich glaube, das hatten wir hier vor kurzem mal. Johannes 16, wo Jesus sagt, wenn ich hingegangen bin, dann kommt der Tröster, dann kommt der Heilige Geist. Was macht der? Er wird überführen. Jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Wisst ihr, Gemeinde Jesu ist kein Haufen, wo wir jeden Sonntag predigen. Gott ist toll, der hat uns alle lieb und jetzt ist wunderbar, jetzt beten wir ihn an, dann gehen wir nach Hause. Nein. Das ist der falsche Geist. Denn der Heilige Geist, der kommen sollte, der gekommen ist, der Geist Jesu Christi, den er geschickt hat, der wird uns überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das sagt die Bibel. Das sagt Jesus Christus selber. Wie ist es mit Sünde? Wird das bei uns noch, das, was die Bibel als Sünde nennt, auch bei uns als Sünde deklariert von uns? In Gesprächen, in der Predigt, vielleicht in Liedern. Wie sind das die Bücher, die wir lesen und die YouTube-Videos, die wir uns angucken? Oder Gerechtigkeit. Wisst ihr, da sagt der Jesus, er wird euch von Gerechtigkeit überzeugen, weil ich zum Vater gehe. Warum ist das Gerechtigkeit? Ich habe es eben erwähnt. Gott war die Erlösung so wichtig. Er hat sie absolut wasserdicht gemacht. So genau hat er es genommen, dass der Teufel auch nichts dran rütteln kann. Er ist in den Himmel aufgefahren und hat nach dem Vorbild, das Gott im Alten Testament gegeben hat, sein Blut ins Heiligtum im Himmel gebracht. Da, wo es hingehört, auf den Sühnedeckel. Und neutestamentlich Hebräerbrief lesen, wissen wir, das ist ja auch sogar selber noch der Sühnedeckel, der Jesus. Da gehört sein Blut hin, das für unsere Schuld bezahlt, das uns reinwäscht von aller Sünde. Nur die Gerechtigkeit durch Jesu Blut ist, was uns rettet. Ist das der Geist, den wir hören? Oder müssen wir selber noch Dinge erfüllen? Oder ist das einfach gar kein Thema mehr? Kommen wir vielleicht alle sowieso in den Himmel? Welcher Geist weht? Oder das Gericht. Was führende Theologen schreiben in ihren Büchern, das sind nicht oberen Gläubige, die sagen eindeutig, das ist immer so ein furchtbarer Begriff bei den Theologen, der historische Jesus. Die kann nämlich keiner wegdiskutieren, dass es Jesus von Nazareth wirklich gab. Und sie sagen eindeutig, der hatte die Botschaft, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Was ist unsere Botschaft? Denn Jesus ist der von Gott gesetzte Richter, dem alles Gericht übertragen ist. Er wird jeden von uns Menschen richten nach seinem Werk. Offenbarung 22. Wird jeder nach seinem Werk gerichtet. Da werden zwei Bücher rausgeholt und dann wird geguckt, in welchem Buch steht dein Name. Steht ein Buch des Lebens oder ein Buch des Todes? Nimm das mit zwei Büchern. Auf jeden Fall das eine Buch des Lebens. Das gibt es. Und jedem, dessen Name da nicht drin war, der kommt in die Hölle. Und nur noch mal zur Erinnerung, ich denke, dass wir das hier nicht klarstellen müssen, nur zur Erinnerung. Die Hölle, erstens gibt sie heute noch nicht. Wenn jemand sagt, es gibt keine Hölle, hat er eigentlich recht, aber er meint ja was anderes. Er sagt auch damit, es wird ja keine geben. Die wird es geben. Die wird Gott schaffen, um den Teufel zu bestrafen auf ewig. Und jeder, der dem Teufel anhängt, der kommt mit dahin. Und wer dem Herrn Jesus anhängt, dem Lamm Gottes, das geschlachtet ist für unsere Sünden, wisst ihr, das ist Offenbarung. In Offenbarung geht es, wem beten wir an? Das Lamm oder das Tier? Und jeder, dessen Name im Buch des Lebens steht, der das Lamm anbetet, der sein Vertrauen auf Jesus, den Erlöser von Golgatha gesetzt hat, der kommt in den Himmel. Der hat das ewige Leben bei Gott in der Herrlichkeit. Also das, was wir eben im Lied gesungen haben, ist der Ort, wo es kein Leid mehr gibt. Das ist dieser Ort. Da kommt man dann hin. Und selbst für uns, die wir da hinkommen, gibt es auch nochmal ein Gericht. Da werden auch uns, die Gläubigsten, die gerettet sind, die in den Himmel kommen, werden unsere Gerichte noch, unsere Taten und unsere Worte und unsere Gedanken auf die Goldwaage gelegt. Es wird durchs Feuer erprobt, schreibt Paulus zu den Korinthern. Es sind da manche dabei, die werden wie durchs Feuer gerettet. Da bleibt am Ende nichts übrig, nur die Erlösung. Schade. Keine Frucht gebracht. Kein Gold oder Silber. Anderen wird Gold oder Silber überbleiben. Was ist bei uns? Was bleibt übrig am Ende? Und dann, ohne es auf, doch, das schlagen wir jetzt mal auf. Das müsst ihr mir jetzt einfach erlauben. Johannes 16. Das ist eigentlich der Gipfel. Das müssen wir einfach mal lesen, jeder, der die Bibel hat. Johannes 16. Wir lesen von Vers 13 bis 15. Johannes 16, 13 bis 15. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Kapitel 17, dein Wort ist Wahrheit, haben wir am Anfang gehört, der Maßstab. Wird uns in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er ernehmen und euch verkündigen, alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen wird und euch verkündigen wird. Der richtige Geist, der Geist Gottes, stellt immer Jesus in den Mittelpunkt. Jesus ist der Mittelpunkt, um den es sich hier dreht. Deswegen steht er da hinten im Saal an der Wand, dieser Name. Und jeder, der da reinkommt, gleich sieht, worum geht's hier. Es geht hier nicht um eine Religion. Es geht hier nicht um irgendwelche Lehren vordergründig. Oder umsonst irgendwelche Übungen und Handlungen und Zeremonien im Gottesdienst. Es geht um eine Person und das ist die Person Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für unsere Schuld bezahlt hat und von den Toten auferstanden ist. Der wiederkommt als Richter. Um den geht es hier. Und wegen ihm sollen wir, er gibt uns den Befehl, prüft. Prüft die Zeit, prüft euch selber, prüft euch in Liebe untereinander. Und prüft die Geister. Das ist sein Auftrag. Ich möchte einen Gedanken noch am Schluss sagen. Und, es gibt ja immer diesen Streit sagen wir mal, bei den gottesfürchtigen Theologen, Auslegern, Predigern. Wann ist Entrückung? Das sind die elendigsten Themen im Reich Gottes. Wann ist Entrückung? Vor der Trübsalzeit, in der Trübsalzeit, am Ende? Entschuldigung, eine Bemerkung, wir werden es sehen. Können wir uns darauf einigen? Ich glaube, da können wir alle unterschreiben. Wir werden sehen, wann er kommt. Er wird die Gemeinde abholen. Wir werden sehen, wann das ist. Das steht fest. Aber jetzt, um das mal zu gewichten, und ich weiß schon wieder Endzeit, aber wisst ihr, wenn ich davon ausgehe, dass der Jesus heute Nacht schon wiederkommen wird, wisst ihr, wie mein Leben aussieht, mein geistliches Leben? Ich versuche bestimmte Dinge nicht zu tun und ich gehe hin und leiste Abbitte. Wenn ich davon ausgehe, dass der Jesus noch nicht so bald wiederkommt, sondern dass wir noch in eine schwere Zeit reingehen werden. Das sagt Jesus mal zu seinen Jüngern. Er sagt speziell zu Petrus, bevor das ganze Drama der Passion losgeht. Er sagt zu Petrus, der Teufel hat begehrt, euch zu sichten, wie man den Weizen sichtet. Wenn man in so einem Sieb hin und her wirft, dass der Weizen von der Spreu getrennt wird. Den Weizen von der Spreu trennt. Der Teufel will das tun. Das hat er ihnen damals gesagt. Und ich denke, wir stehen vor einer ähnlichen Zeit. Wenn ich mir das klar mache, dann ergibt das hier auf einmal Sinn, was wir hier die ganze Zeit besprochen haben. Diese Ernsthaftigkeit und diese Tiefgründigkeit in der Beziehung zum Herrn Jesus, dann muss ich die festigen, dann muss ich prüfen. Dann wäre alles andere nicht logisch und wäre Dummheit. Das wäre Narrheit, wenn ich dann nicht prüfe, weil ich weiß, dass das wichtig wird für mein zukünftiges Leben. Wenn der Herr es gibt, dass du und ich so lange leben. Wisst ihr, wenn wir hier gleich rausfahren und auf diese große Straße hier fahren mit dem Auto und da kommt irgend so ein LKW, der vielleicht ist der Fahrer betrunken und der fährt uns über und wir sind tot, dann ist der Herr für uns gekommen. Ist klar. Dann ist es sowieso egal, wann eine Entrückung passiert. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ich eine Beziehung brauche zum Herrn Jesus, nicht nur, dass ich abbitten muss und bestimmte Dinge nicht tun soll, sondern dass ich da kann ich prüfen, ob eine Lehre richtig sein könnte oder nicht. Das kann man nicht biblisch eindeutig nachweisen. Aber ich kann es sehen an dem, was ich tue. Daran kann ich es prüfen. Und ich muss, wenn ich davon ausgehe, mein Leben anders prüfen. Habe ich eine feste Beziehung zum Herrn Jesus oder nicht?